Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir haben uns jetzt 12 Einheiten mit den Grundlagen beschäftigt. Ich finde es wesentlich, dass man die Grundlagen kennt und verstanden hat, auf welchen Grundlagen dieser ganze Ansatz basiert. Der wesentliche Begriff der Grundlagen ist im Prinzip der Begriff des Bodhicitta. Die Unterscheidung zwischen relativer Wirklichkeit und Sichtweise und zwischen absoluter Sichtweise. Bis jetzt haben wir uns mit nichts anderem beschäftigt als mit der relativen Sichtweise. Wir haben uns verschiedene buddhistische Konzepte angeschaut, wie innere Prozesse beschrieben werden, wie Welt entsteht aus buddhistischer Sicht. Das heißt, wir sind immer in dem Rahmen der Begriffe geblieben. Und das ist natürlich auch erstmal hilfreich, weil natürlich ein Großteil unseres Lebens in der Welt der Begriffe stattfindet. Auf der Ebene von Ich-Persönlichkeit, auf der Ebene von Selbstwertgefühl, auf der Ebene von Person, Persönlichkeit und in Kontakt mit anderen Menschen, in Kontakt mit Gesellschaft. Das ist die Welt, in der wir normalerweise leben. Aus buddhistischer Sicht ist das aber nicht die einzige Welt, in der wir leben, sondern es gibt noch einen anderen Aspekt der gleichen Welterfahrung. Das wird als die vollständige Sicht oder die absolute Sicht genannt. Ja, und das sind diese zwei Aspekte, die in dem Begriff Bodhicitta drin sind. Das heißt, die ersten fünf Paramitas sind relative Sichtweise und das letzte Paramita, Weisheit, ist die absolute Sichtweise. Das ist an sich der Kern bzw. die Basis, die Übung, mit der wir heute begonnen haben. Einfach nur zu sitzen, mit offenen Augen den Raum zu schauen, ist die wesentlichste Übung, die normalerweise erst nach jahrelangem Üben mit Schülern geübt wird. Diese Übung führt in die Natur des Geistes ein. Das, was damit gemeint ist, in sich zu ruhen und einfach präsent wach da zu sein, ohne irgendein Konzept zu haben, ohne irgendeine begriffliche Einordnung zu haben. Das ist aus den Systemen, die sich mit Non-Dualität beschäftigen, also mit der absoluten Sichtweise. Da gibt es unterschiedliche Systeme innerhalb des Buddhismus. Das bekannteste System hier im Westen ist wahrscheinlich das Zen. Dort nennt sich diese Technik Shikantaza. Es sieht ein bisschen anders aus, als wie wir sie geübt haben. Aber die innere Haltung ist genau die gleiche. Einfach nur sitzen mit dem, was da ist. Die beste Einführungsübung für diese innere Haltung kennt ihr aus dem 8-Wochen-Kurs. Das ist an sich die Übung des achtsamen Hörens. Ihr werdet das wahrscheinlich vorhin auch wahrgenommen haben, weil der Verkehrslärm war ja da. Es ist dieses Phänomen, dass ein Geräusch kommt und es geht durch euch einfach hindurch und dann verschwindet es wieder. Es gibt niemanden in euch, der dieses Geräusch festhält. Es gibt niemanden in euch, der dieses Geräusch wahrnimmt, sondern das Geräusch taucht einfach auf irgendwo im Raum und verschwindet dann wieder. Das meint absolute Präsenz oder Non-Dualität. Das heißt, euer Gedankenapparat oder euer begriffsbildender Apparat hat dann noch nicht gegriffen. Wenn aber die Konzentration schwach ist, dann passiert es in der Regel, dass wir sofort Assoziationsketten bilden. Also wir versuchen das Phänomen, was keinen Anfang und kein Ende hat, versuchen wir einzukasteln in irgendeinen Begriff. Geräusch, Autolärm, etc. Und dann kommt Vedana, das ist das, was wir psychologisch uns ja schon damit beschäftigt haben, also diese intuitive Reaktion, angenehm, unangenehm, und dann bauen sich die ganzen merkwürdigen Gefühle darauf auf. Dieser Moment, wo noch nichts passiert ist, wo einfach nur die Erfahrung war, das meint Non-Dualität. Der damit verknüpfte Aspekt ist Mühelosigkeit. Das heißt, ihr braucht euch nicht anstrengen, um die Geräusche zu hören, sondern ihr müsst einfach nur da sitzen und nichts tun. Das ist das Schwierigste, weil unser kognitiver Apparat ja so trainiert ist, permanent alles in Begriffe einzuordnen, permanent alles zu bewerten, permanent irgendeine Position dazu bilden. Wie finde ich das? Finde ich das gut? Finde ich das schlecht? Nein, ich finde ich nicht gut. Entspricht das meiner Weltsicht? Nein, entspricht das nicht? Was habe ich dazu zu sagen? Habe ich da irgendwas? Fängt da irgendwas Kluges an? Das heißt, da klingt euer ganzes Konstrukt von Persönlichkeit ein und bewertet, interpretiert, etc. etc. Da seid ihr dann wieder in dieser begrifflichen Welt. Das meint der Begriff Ich. Das ist nichts anderes als dieses in sich gefangen sein und aus dieser inneren Position diese Dinge einzuschachteln. In dem Augenblick, wo ihr etwas einschachtelt in Begriffe, habt ihr diese Objekt-Subjekt-Spaltung. Da ist der Begriff, da ist das Ding und hier bin ich. Und schon gibt es einen Unterschied. Der Kern vom Lojong-Training, als auch von allen anderen non-dualen Systemen innerhalb des Buddhismus, ich habe eins genannt, das war Zen. Es gibt zwei andere bekannt innerhalb des tibetischen Buddhismus. Das eine ist Dzogchen und das andere ist Mahamudra. Sind alle sehr ähnlich, weil sie alle auf der gleichen Basis arbeiten. Es geht um die Ebene, wo wir noch nicht irgendwelche Begriffe produziert haben. Funktionieren tut das Ganze aber nur, wenn unsere Konzentration einigermaßen stabil ist, wenn unsere Wachheit einigermaßen klar ist. Und das habt ihr gesehen, wir haben eine halbe Stunde versucht, einfach nur präsent zu sein. Und wie schnell irgendwelche Gedanken auftauchen, irgendwelche Ideen auftauchen, irgendwelche Störgefühle auftauchen, boah, es ist langweilig, und irgendwelche inneren Kommentare oder innere Unruhe oder was auch immer. Ja, das sind die ganzen Störgefühle, die sich um oder über dieses einfach nur Dasein draufpacken und die es dann schwierig machen, wo wir dann gefangen sind in diesem Nebel. Wenn ihr diesen Hund hört, kommt das Bellen und irgendwie zieht das so durch. Und es gibt eine nette Geschichte von Patrol Rinpoche, also einem tibetischen Lehrer aus dem 19. Jahrhundert. Er hat seine Erleuchtungserfahrung, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das sein Lehrer war oder mit seinem Schüler, ich glaube mit seinem Lehrer, die haben sich einfach nur hingelegt. Also sein Lehrer hat ihn mitgenommen, haben sich hingelegt, haben den Sternenhimmel angeschaut und irgendwo hat dann ein Hund gebellt. Und in dem Augenblick hat der Patrol Rinpoche verstanden, was damit gemeint ist, nicht gefangen zu sein in seinen eigenen Gedanken, in seinem Dschungel von Begriffen, sondern einfach nur präsent sein. In buddhistischen Systemen wird viel Wert darauf gelegt, zuerst eine gute Basis in Ethik zu haben, um dann mit non-dualen Lehren zu beginnen. Insofern wird immer gesagt, dass diese non-dualen Ansätze die höchsten Lehren innerhalb des Buddhismus sind. Höchst deswegen, weil sie als letztes den Schülern mitgegeben werden. Nicht, weil sie besonders toll sind oder besonders wertvoll oder irgendwas. Nein, weil als erstes eine gute Basis da sein muss. Und die gute Basis ist ein gutes Verständnis von relativen Funktionsweisen, von relativer Welt und von nichts anderem als von Ethik. Wenn man keine gute Basis in Ethik hat, dann kann man diesen Ansatz natürlich benutzen, um sämtliche Werte zu relativieren. Aus der Perspektive der Non-Dualität ist alles gleich gut. Es gibt keine Bewertungen. Man kann also ziemlich schräg unterwegs werden und man kann diesen Ansatz oder dieses Non-Duale als Machtinstrument missbrauchen. Und man merkt es selbst gar nicht. Man glaubt, man ist non-dual, in Wirklichkeit agiert sich eine dunkle Seite des eigenen Egos aus. Deswegen ist es wichtig, dass man vorher ein gutes ethisches Fundament hat, damit man weiß, was wesentlich ist in der relativen Welt. Weil sonst kommt es zu extrem vielen Missverständnissen. Deswegen gibt es diese Reihenfolge. Erst Ethik, erst Basis und dann diese Natur des Geistes. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo viele Missverständnisse auftauchen. Heutzutage gibt es viele Texte aus diesem Bereich von Non-Duality. Viele Bücher werden darüber geschrieben. Und wenn das jemand liest, dem das ethische Grundverständnis fehlt, dann interpretiert er die Sachen in die falsche Richtung. In eine Richtung, in die es nicht gemeint ist. Das war der Grund, dass wir so lange uns diese ganzen grundsätzlichen Konzepte angeschaut haben. Damit ihr generell wisst, in welche Richtung es geht, und mit diesem Verständnis in sich zu ruhen und aus diesem non-dualen Verständnis den Alltag zu managen. Das ist die Idee von Lojong. Das beginnt mit dieser Karte, betrachte alle Phänomene als traumgleich. Das ist der Schnittpunkt, könnte man fast sagen. Der Schnittpunkt, auf der einen Seite die Begriffe zu sehen, also die Phänomene, und gleichzeitig den Aspekt der Veränderung der Phänomene zu sehen. Da werden traditionell 8 Bilder benutzt oder manchmal auch 12, kommt auf die Zählung drauf an. Das bekannteste Bild ist, dass wir alle Phänomene aus der Perspektive wahrnehmen können, es ist wie ein Traum. Wenn wir träumen, dann haben wir das Gefühl, dass alles sehr real ist, wenn wir im Traum sind. Wenn wir aber aufwachen, dann wissen wir, das war nur ein Traum, nichts anderes als Fantasie. Und so können wir also auch die Phänomene sehen, auf der einen Seite als real und auf der anderen Seite als sich verändernd im absoluten Sinne als relativ, von unserem Geist kreiert. Nicht fix, nicht wirklich fix. Das meint es. Betrachte die Phänomene als traumgleich. Betrachte sie in ihrer Veränderung. Was damit gemeint ist, ist, dass wenn Dinge sich verändern, dann kann ich in mir ruhen, so wie die Geräusche, die sich ja auch, ein Geräusch funktioniert ja nur durch die Veränderung, das heißt durch die verschiedenen Höhen der Töne. Wenn wir sämtliche Erfahrungen aus dieser Perspektive betrachten, dann wird das alles zu einem sehr spannenden Schauspiel. Solange wir in unserem Schwerpunkt ruhen können und nicht nach bestimmten Phänomenen versuchen zu greifen und innerlich zu verhärten und dann mit unserem Ego anfangen, die Dinge zu bewerten und da. Die Idee ist, wählt aus diesem inneren Schwerpunkt von der Non-Duality oder von in der Natur des Geistes ruhen zu handeln. Deswegen üben wir regelmäßig, immer wieder zurückzukommen in unseren Schwerpunkt und ein Gespür dafür zu bekommen, wann verhärten wir innerlich in einer Situation, ja, wann schrumpfen wir sozusagen wieder zusammen und wann können wir offen bleiben. Und was können wir in einer Situation tun, um offen zu bleiben, um in diesem Zustand zu bleiben oder in dieser Haltung zu bleiben, dass alle Phänomene, die ich wahrnehme, also auch meine Gedanken, meine Gefühle, dass all diese Phänomene auftauchende, sich verändernde Phänomene sind. Nichts, wovor ich Angst haben brauche und auch nichts, was ich festhalten brauche. Das macht dann Leben sehr spielerisch, sehr leicht, sehr mühelos. Die Mühe beginnt immer dann, wenn wir anfangen, etwas manipulativ zu verändern wollen. Also wenn wir uns anstrengen, irgendetwas erreichen zu wollen. Dieser Ansatz ist genau umgedreht. Er versucht, jede Anstrengung loszulassen. Einfach nur mit dem da zu sein, was da ist. Und das heißt, mühelos zu sein. Ich muss überhaupt nichts erreichen. Alles schon da. Ich gehe mal die anderen Bilder durch. Betrachte die Phänomene wie die Show eines Magiers, wie die Illusionen, die ein Magier produzieren kann. Jeder weiß, dass ein Magier ein sehr geschickter Zauberkünstler in dem Sinne ist, dass er alle möglichen Tricks auf Lager hat. Wir sehen irgendeinen Trick von ihm und sind erstmal erstaunt, wie das funktioniert, wissen aber gleichzeitig, dass es nicht die wirkliche Realität ist, sondern es ist nur ein Trick. Und dann versucht man so ein bisschen herauszufinden, okay, wie hat er das gemacht? Wie war das, dass er da die Frau durchgesägt hat? Das in Wirklichkeit kann das ja nicht sein, weil dann müsste er viele Assistenten haben. Trotzdem sehen wir es, dass die Frau da zwei Hälften hat und dass er die auseinanderschiebt. Aber wir wissen gleichzeitig, irgendwas stimmt da nicht. Das meint so diese Haltung. Ja? Wir sehen die Welt in Begriffen als Dingen und trotzdem wissen wir, es sind alles nur sich verändernde Phänomene. Und wenn wir uns den Aspekt bewusst sind, dass es nur ein in sich veränderndes Phänomen ist, dann haben wir wieder ein bisschen mehr inneren Freiraum und können viel lockerer mit den Dingen umgehen. Ein anderes Bild ist optische Täuschung. Das letzte Mal habe ich dieses, oder vorletzte Mal, weiß nicht mehr wann, habe ich das Bild mit diesen zwei Linien mitgebracht, mit den Enden, wo die Enden unterschiedlich waren. Also einmal die Spitze nach außen, einmal die Spitze nach innen. Es sah so aus, dass die eine Linie länger war als die andere. Dann haben wir es abgemessen und haben festgestellt, dass beide Linien gleich groß sind. Auch hier, wir sehen etwas und wenn wir genau nachprüfen, stimmt es aber nicht mit dem überein, wie wir es eigentlich wissen, wie es sein sollte. Das heißt, wir sehen die unterschiedliche Länge der Linien, wissen aber, sie sind gleich lang. Ein anderes Beispiel ist, wenn man einen Stab in ein Wasserglas stellt, dann sieht er gebrochen aus. Wir wissen, der Stab ist nicht gebrochen, der ist sozusagen gerade. Auch das ist einfach eine optische Täuschung. Dinge erscheinen anders, als sie wirklich sind. Wir kommen aus dieser Sichtweise, dass so wie wir Welt wahrnehmen, kommen wir auch nicht raus. Es gibt diesen Trainingsansatz, gibt es keine Idee, dass ich auf einmal alles auflösen sollte oder so. Nein. Wir sehen die Dinge sehr wohl, so wie sie sind, aber wir wissen, so wie sie uns erscheinen, sind sie nur ein Teil der Wahrheit. Das betrifft äußere Dinge, also äußere Phänomene. Das Spannendste sind natürlich unsere eigenen inneren Phänomene, das heißt unsere eigenen Reaktionen, unsere Meinungen über Dinge. Wir sind immer so davon überzeugt, dass unsere Meinung die einzig richtige ist. Dafür kämpfen wir dann in jeder Diskussion für unseren Standpunkt, versuchen den anderen mit allen Mitteln zu überzeugen. Mit fairen Mitteln und mit unfairen Mitteln. Hauptsache, wir haben recht, weil wir so von unserer Meinung überzeugt sind. Wenn man dann aber innerlich einen Schritt zurückgeht und sich überlegt, naja, meine Meinung ist ja auch nur entstanden aufgrund von bestimmten Bedingungen, eigentlich auch relativ wahr, weil die Bedingungen hätten ganz anders sein können, da hätte ich eine ganz andere Meinung gehabt, dann entsteht innerlich auch wieder ein Freiraum und ich kann vielleicht lockerer mit meiner Meinung umgehen, bis zu dem Punkt, dass ich sagen kann, das ist meine Sicht und es gibt vielleicht ganz viele verschiedene andere Sichten, die alle auch richtig sein können. Und dann habe ich wieder diesen inneren Freiraum und diese innere Lockerheit. Oder wenn ich Gefühle erlebe, ich kann total von dem Gefühl gefangen sein oder ich bin in dem Augenblick bewusst, das ist also eine spannende innere Erfahrung, die ich jetzt einfach mal beobachte und mich nicht daran anhefte und eng werde, sondern es einfach als sich veränderndes Phänomen wahrnehme. Wir können mit jeder unserer Erfahrung können wir üben, in der Weise gelassen umzugehen, dass wir das verändernde Moment der Erfahrung sehen und gleichzeitig in unserem Schwerpunkt bleiben. Und das meint diese 360-Grad-Perspektive. Das ist das, was wir die letzten Male immer wieder beim Yoga üben. Diese innere Haltung, dass jede Erfahrung in diesem Raum stattfindet. Das heißt, dass wir Raum sind und nicht diese enge Erfahrung. Das ist die Übung. Das Kernelement ist die Mühelosigkeit. Sobald wir das Gefühl haben, es wird ein bisschen anstrengend, dann können wir schon wieder nachschauen. Da ist schon wieder das Ego am Werk. Da versuchen wir schon wieder irgendwas manipulativ zu beeinflussen. Was in manchen Situationen in Ordnung ist. Man muss nur wissen, was man tut. Dann gibt es das Bild der Fata Morgana. Eine Luftspiegelung, die etwas zeigt, was eigentlich gar nicht da ist. Für die Person, die eine Fata Morgana erlebt, sieht das sehr real aus. Ein anderes interessantes Bild ist das Echo. Ich rufe Hallo und dann kommt von irgendwo anders dieses Hallo zurück. Auch hier ein Phänomen, wo ich weiß, es ist nicht so, wie ich glaube, dass es ist. Dann gibt's, und das ist ein Bild, was in vielen buddhistischen Traditionen immer wieder vorkommt, das ist das Spiegelbild. Es gibt zwei Bilder, einmal ein normaler Spiegel, wo ich mich im Spiegel sehe und weiß, dass da in dem Spiegel aber nichts ist, sondern es ist nur eine Reflexion von mir. Das Bild im Spiegel gibt es nicht wirklich. Und dann gibt es ein sehr poetisches Bild von der gleichen Struktur. Wenn man in der Nacht in einen Teich schaut und es ist Vollmond, dann spiegelt sich der Vollmond in dem Teich. Und man sieht den Vollmond im Teich, also auf der Wasseroberfläche. Aber da ist kein Vollmond. Das ist nur eine Illusion. So sind unsere Begriffe, die wir auf Welt hinaus projizieren, nichts anderes wie eine Reflexion des Mondes. Es ist eine Kreation unseres Geistes und das existiert nicht wirklich, obwohl wir es sehen. So wie wir den Mond auf der Wasseroberfläche sehen. Und dann gibt es noch eins, das ist bei uns, glaube ich, nicht mehr so aktuell, aber es kommt in den Texten immer wieder vor, sind Geistererscheinungen. Das sind alles so unterschiedliche Bilder, die zeigen, so wie die Dinge erscheinen, sind sie nicht wirklich. Wir können diesen Alltag wirklich nutzen, um immer wieder in Situationen uns zu vergegenwärtigen, in uns ruhen zu bleiben. Oder wenn wir von irgendwelchen Phänomenen uns einfangen lassen, in dem Augenblick wahrzunehmen, dass wir jetzt eingeengt sind und dann wieder einen Weg zu finden, in diese Offenheit, in diese Lockerheit, in diese Mühelosigkeit zurückzukommen. Bei der Methode, die wir vorhin benutzt haben, Augen sind offen. Die Augen sind deswegen offen, um uns nicht von dem Rest der Welt abzuschließen, sondern in Verbindung zu sein. In Verbindung heißt, wenn wir richtig schauen, gibt es da auch niemanden, der schaut. Es gibt nur den Raum und das, was man halt sieht. Bis irgendjemand hier dann wieder anfängt einzukasteln. Da ist ein Baum, da fliegt ein super Vogel. Und in dem Moment schauen wir nicht mehr, sondern kasteln ein. Prinzipiell sind das so einzelne Momente zwischen diesen Gedankenketten, wo das Spannende in diesem Zwischenraum passiert, wo wir nicht etwas eingekastelt haben, sondern wo ein Geräusch einfach durchwandert. Wir nehmen es einfach nur wahr. Da wollen wir nur schauen und wir nehmen es nur wahr. Der Augenblick. Dieser Augenblick fassen wir begrifflich mit Verbundensein. Wobei der Begriff auch wieder falsch ist. Weil Verbundensein setzt verschiedene Aspekte voraus, die miteinander verbunden sein können. Das ist eigentlich ein vollkommen fehlleitender Begriff. Man müsste sagen, die Aufhebung von Trennung. Eigentlich muss es eine negative Formulierung sein. Es gibt niemanden mehr, der irgendwas tut in dem Augenblick, sondern es gibt nur Sehen, es gibt nur Hören. Im klassischen Sinne sagt man, die Illusion des Persönlichkeitsglaubens löst sich auf. Gutes Schlusswort. Danke.